Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor die Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wir wollen für dich immer besser werden und führen deshalb eine HörerInnen-Umfrage durch. Klicke einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder geh auf unseren Instagram-Account, um an der Umfrage teilzunehmen. Mithilfe deines Feedbacks können wir unseren Podcast so spannend und vielseitig wie möglich gestalten. Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß beim Zuhören.
Glaube und Kirche sichtbar zu machen, auch in diesem Social Media Bereich. Da hatte ich einfach das Bedürfnis, nach außen zu zeigen, was ich eigentlich den ganzen Tag. Vielleicht überrascht es, aber mir fällt es gar nicht so schwer.
Keine großen Shitstorms und Kritiken erlebt,
nichts, in was man irgendwie hineingedrängt wird oder was man überstürzen sollte.
Denke ich manchmal, da kann ich mich jetzt gar nicht so direkt dran erinnern.
Ein Kind zu bekommen, eine genauso gewagte Entscheidung ist, mit der man ein Leben lang klarkommt. Deswegen glaube, oft nur dann Bestand haben kann, wenn sich Menschen individuell und aktiv dazu entscheiden.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Lukas Hennecke. Ich bin Priester und Kaplan in Leinefelde im Bistum Erfurt.
Lieber Lukas, schön, dass du da bist. Ich habe dir gerade in den Chat zwei Nachrichten geschickt. Und zwar habe ich in Vorbereitung auf dieses Gespräch deinen Namen in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die zwei spannendsten Schlagzeilen rausgesucht. Und die darfst du jetzt gerne nacheinander vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen deine Meinung dazu abgeben.
Okay, dann schaue ich mal in den Chat. Ah, okay. Also ich lese vor. Ein Eichsfelder Kaplan mit über 2200 Followern, Sebastian Krimm in der Thüringer Allgemeinen. Ja, das war ein Zeitungsartikel in der örtlichen Lokalzeitung und da ging es darum, dass ich bei Instagram aktiv bin. Ich habe nach der Priesterweihe damit angefangen, da ein bisschen mein Leben zu porträtieren oder zu zeigen, wie so ein Priester- und Kaplansalltag aussieht, um ein bisschen Klischees aufzubrechen.
Und jetzt steht da drin Kaplan und ich war mir mal nicht sicher, manchmal heißt es Priester, manchmal heißt es Kaplan. Was ist da der Unterschied? Was ist das?
Also Priester ist jemand, der die Priesterweihe empfangen hat. Ja? Also nach der Priesterweihe darf man innerhalb der katholischen Kirche eben verschiedene Aufgaben vollziehen, der Eucharistiefeier vorstehen, taufen, Leute bei ihrer Hochzeit begleiten und so weiter und so fort. Und Kaplan ist halt eine spezifische Aufgabe eines Priesters, der noch keine Verantwortung für eine Pfarrei hat, also für ein begrenztes Gebiet, so wie es ein Pfarrer hat. Aber eben doch schon in der Pastoral, also mit den Menschen in der Seelsorge aktiv ist. Genau, also Kaplan quasi eine konkrete Aufgabe und Priester so der Oberbegriff.
Alles klar, du darfst gern die nächste Nachricht vorlesen.
Okay, da hast du reingeschickt, Feedback zu Gottesdiensten. Sie können den Gottesdienst mit 1 bis 5 Sternen bewerten und oder kommentieren, was Sie besonders gut oder schlecht fanden. Lukas Hennecke auf Padlet. Genau, ich habe irgendwann am Anfang angefangen, ein Padlet zu erstellen und in den Kirchen einen QR-Code auszuhängen, der zu diesem Padlet führt, damit Leute anonym Feedback und Rückmeldung geben können zu Gottesdiensten, weil ich den Eindruck hatte, dass die Leute immer nur das Positive zurückmelden, wenn sie einen persönlich ansprechen. Und ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, auch anonym zurückzumelden, was sie nicht gut finden. Und genau, am Anfang lief das zahlreicher als jetzt. Irgendwann stellt sich, glaube ich, so eine Gewöhnung ein, dass die Leute sagen, jetzt habe ich alles zurückgemeldet, was ich möchte. Und trotzdem finde ich es gut, dass irgendwie dieses Signal da ist, dass dieser Aushang da ist, dass die Möglichkeit besteht, Rückmeldung zu geben.
Normalerweise haben wir immer 3 Zitate. Bei dir waren es jetzt nur 2. Das lag nicht daran, dass es über dich zu wenig im Internet geben würde, sondern daran, dass ich mit dir gerne eines deiner TikTok-Videos anschauen würde. Und nachdem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur schwer sehen können, würde ich vielleicht zuallererst einmal die Szenerie ein bisschen beschreiben. Und zwar sitzt du in dem Video auf einem Stuhl im Pfarrheim, in einer Kirche, trägst dein Priesterkostüm und gestikulierst, artikulierst, bewegst deinen Mund, während dem Ganzen eine Tonspur unterlegt ist. Das heißt, man hat das Gefühl, du würdest sprechen, aber eigentlich spricht die Tonspur für dich. Und eben diese Tonspur hören wir uns jetzt einmal gemeinsam an.
Ich sitze manchmal da und denke so, hey, wenn die jetzt merken, dass ich gar keinen Plan habe, ganz oft, ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Dann stellt mir irgendjemand eine Frage und dann antworte ich und dann ist es, oh krass, hat funktioniert.
Dieses Video hat sagen und schreibe 430.000 Klicks und 175 Kommentare. Also ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es ziemlich durch die Decke gegangen ist. Und du bist ja zusätzlich auch mal gerade 27 Jahre alt. Das ist hier, glaube ich, noch gar nicht rausgekommen. Du bist also jung und hast einen TikTok-Account mit Videos, die teilweise über 400.000 Mal geklickt worden sind. Ich glaube, man kann dich schon auch als Influencer bezeichnen.
Also im Vergleich zu anderen Influencerinnen und Influencern ist es natürlich relativ wenig, was ich da an Followerzahl zu bieten habe und auch an Klickzahlen. Aber ich versuche eben meinen Teil dazu beizutragen, auch Glaube und Kirche sichtbar zu machen, auch in diesem Social-Media-Bereich. Genau.
Und wieso bist du auf die Idee gekommen, auf Instagram und TikTok unterwegs zu sein?
Also es ging mit Instagram los. Ich habe es vorhin schon mal so nebenbei erwähnt. Ich hatte den Eindruck, direkt nach der Priesterweihe, als ich also meine Stelle als Kaplan angetreten habe, dass die Leute eine ganz andere Vorstellung von meinem Alltag haben. Vielleicht auch eine negativere und langweiligere Vorstellung, als es in echt ist oder als es zumindest von mir wahrgenommen wurde. Und da hatte ich einfach das Bedürfnis, nach außen zu zeigen, was ich eigentlich den ganzen Tag tue, dass es viel mit Jugendlichen zu tun hat, dass es viel wirklich schöne Dinge sind, die vielleicht auch für andere Leute attraktiv sein können, die mit dem Gedanken spielen, so einen Beruf in der Kirche, in der Pastoral zu ergreifen. Also das war so der erste Impuls, meinen Alltag darstellen und mit Vorurteilen aufräumen.
Ich finde es bei uns im Podcast manchmal schon immer ganz schwierig, wenn ich mir so überlege, wie stellen wir irgendeinen Themenbereich dar, wie spricht man irgendwas an. Aber jetzt hast du ja eigentlich eine noch kompliziertere Position. Du musst nicht nur Fragen stellen, sondern du möchtest ja Dinge präsentieren, du möchtest, wie du gesagt hast, mit Vorurteilen aufräumen. Wie schwer fällt es dir, so die katholische Kirche oder Berufe in der katholischen Kirche in den sozialen Medien zu präsentieren?
Vielleicht überrascht es, aber mir fällt es gar nicht so schwer, weil meine Aufgaben doch auch immer schöne Bilder und schönen Content, wie es im Social-Media-Bereich heißt, im Hergeben. Also es ist ja relativ leicht, von einer Jugendveranstaltung ein Foto reinzusetzen und damit eine schöne Stimmung und Atmosphäre zu transportieren. In anderen Berufen, inner wie außerhalb der Kirche, ist das sicher schwieriger, wenn man einen Bürojob hat und da auch Freude und Erfüllung findet, aber da eben weniger Möglichkeit hat, das über Plattformen wie Instagram und TikTok zu präsentieren. Von daher fällt mir das eigentlich gar nicht so schwer. Man entwickelt irgendwann so einen Blick bei Veranstaltungen, ja, was für ein Foto könnte ich hier machen, welches Foto könnte ich dort posten.
Und was für Inhalte, wenn du jetzt schon die Fotos ansprichst, produzierst du dann?
Also der Account auf Instagram ist, glaube ich, schon auf den Jugendbereich fokussiert. Also ich präsentiere da vor allem die Teile meines Alltags, die mit Jugendlichen zu tun haben, die den Austausch mit Menschen ganz allgemein jeglicher Altersgruppe darstellen. Man könnte da natürlich auch einen ganz anderen Fokus setzen. Also man könnte auch mehr so einen spirituellen Kanal erstellen, der Inhalte transportiert, der Gebetsleben dokumentiert, der vielleicht sogar auch zeigt, was so an organisatorischer und Verwaltungsarbeit im Hintergrund steht. Auch das würde natürlich Leute ansprechen, aber es wäre eben eine andere Zielgruppe. Ja, und ich stelle vor allem so die jungen, frischen Dinge im Kaplansalltag dar. Zumindest versuche ich das.
Kommst du dann über die sozialen Medien auch persönlich, analog mit den Menschen in Kontakt oder bleibt es bei so einem digitalen Austausch?
Nee, also es entstehen schon persönliche Kontakte dadurch. Viele Leute hier aus den Gemeinden verfolgen das auch, sprechen mich dann im Rahmen von Veranstaltungen vor Ort im persönlichen Gespräch darauf an und sagen, oh, sie waren ja letztens da und da und das ist ja schön und da war ich auch schon mal. Also da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen und es ist nichts, was parallel läuft zu meinem sonstigen Alltag, sondern was damit verbunden ist. Bis dahin, dass auch Anfragen zu Hochzeiten, zu Taufen, sogar einmal zu Beerdigungen über Instagram kommen. Also das ist für mich manchmal eine Herausforderung, bei den ganzen Nachrichten, die auf Instagram kommen, dann zu sortieren, was kann ich wann beantworten und auch zu schauen, dass ich da nichts vergesse zu beantworten. Bei E-Mails ist es leichter, das zu strukturieren und so. Und dort ist ja die Plattform eigentlich nicht für solche offiziellen Anfragen gedacht, aber ermöglicht offenbar den Leuten doch einen persönlicheren Kontakt. Also ich denke manchmal, dass manche von denen vielleicht gar nicht nach einer kirchlichen Hochzeit fragen würden, wenn dieser Kontakt nicht da wäre.
Dieses TikTok-Video, was wir uns da am Anfang angeschaut haben, das hatte ja nicht nur 430.000 Klicks, sondern, wie ich auch gesagt habe, 175 Kommentare. Und was ich da so spannend fand, keine Ahnung, für mich war das Video schon relativ, es war ein lustiges Video und ich habe mir jetzt keine tiefergehenden Gedanken gemacht. Ich weiß ja nicht, was da die Idee dahinter war. Aber es gab schon einige, die in den Kommentaren dann geschrieben haben, so nach dem Motto, ja, schaut her, er zeigt, katholische Priester haben von nichts eine Ahnung. Wie ist das so allgemein? Was kriegst du so für Rückmeldungen? Wirst du häufig für deine Inhalte kritisiert?
Häufig kritisiert würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich immer Rückmeldungen in zwei Richtungen und damit muss man, glaube ich, auch erstmal umgehen können. Das ist ein allgemeiner Lernprozess, der sich nicht nur auf Social Media bezieht und beschränkt, sondern auch auf den Alltag als Person der Öffentlichkeit, sage ich mal, insgesamt. Also das habe ich schon gemerkt, dann, als ich hier die Stelle angefangen habe, mit allem, was man sagt, mit allem, was man eben in irgendeiner Predigt sagt, aber eben auch auf Social Media präsentiert, ruft man verschiedene Reaktionen hervor und man kann es damit niemals allen recht machen. Ja, und ich habe da jetzt keine großen Shitstorms und Kritiken erlebt. Und trotzdem gibt es natürlich solche Leute, wie du gerade zitiert hast, die dann sagen, naja, hat offenbar keine Ahnung als Priester oder es ist ja auch nicht schwer, wenn man nur Märchen erzählt, war, glaube ich, auch so ein Kommentar. Da kann man ja erzählen, was man will und da muss man ja auch keine Ahnung haben. Ja. Wir hatten auch mal ein Video gemacht, da ging es um Kindergottesdienste, um Familiengottesdienste und ich weiß nicht mehr genau, du könntest es nachschauen auf dem Instagram-Account. Da war irgendein Lied im Hintergrund mit Lass die Kinder zu mir kommen oder sowas in die Richtung. Und da kann man sich schon denken, dann wurde das gleich in Richtung des Missbrauchsskandals interpretiert. Und ich habe das einen Tag später in den Kommentaren gelesen und dann schrieben mir auch manche Leute. Und dann dachte ich ja, das haben wir nun gar nicht so intendiert. Und dann haben wir das Video irgendwie gekürzt und ohne den letzten Teil mit den Kindern nochmal eingestellt. Also es kommen manchmal echt Reaktionen, die überhaupt nicht so gewollt waren. Aber es ist nicht die Mehrheit.
Und wie gehst du dann, wenn so eine Kritik kommt, wie gehst du damit persönlich um?
Also wenn die Mehrheitsverhältnisse so klar sind, wie es meistens ist, dann ist es für mich relativ leicht, damit umzugehen, weil ich weiß, naja, ein paar gibt es immer, die das nicht gut finden, was man tut und ich spreche halt eine spezifische Zielgruppe an und die findet es eben gut. Aber trotzdem ist es auch was einen nicht ganz kalt lässt. Ja. Also wo man schon auch mal ins Nachdenken kommt und sich fragt, ja, mache ich das jetzt weiter und ertrage ich quasi auch die Reaktion, die man sich vielleicht nicht wünscht? Oder lasse ich es halt einfach und verspiele damit quasi ein Potenzial, Leute zu erreichen, eben von der anvisierten Zielgruppe.
Irgendwie präsentiert die Kritik ja dann aber trotzdem oder auch diese Rückmeldung, die ganze Situation, dass die Beziehung vieler Menschen zur Kirche, vor allem junger Menschen, schlecht ist. Wieso ist das bei dir anders oder ist es bei dir überhaupt anders?
Ja, also ich glaube, dass die Beziehung zu der Kirche, was ja irgendwie ein sehr großer Begriff ist, immer davon abhängt, was man im eigenen Leben mit Kirche und mit Repräsentanten, Repräsentantinnen dieser Kirche erlebt hat. Und ich kann da für mich sagen, dass ich da durchweg positive Erfahrungen gemacht habe und deswegen einen positiveren Umgang mit Kirche emotional, subjektiv bei mir einfach konstatieren kann. Dass ich aber auch viele Menschen hier im Alltag treffe, denen das genauso geht. Ja. Also es hängt halt von diesen persönlichen Beziehungen ab, die oft dann von so großen Fragen von institutionellen Krisen und so überlagert werden.
Bei dir ist aber auch ja die Situation nochmal eine spannendere, weil du ja als junger Priester ein Stück weit ja auch eine Generation repräsentierst, die sich chronisch unterrepräsentiert fühlt, bei der es irgendwie ständig darum geht, warum werden junge Menschen oder Ideen von jungen Menschen nicht anerkannt, die Menschen fremdeln damit. Wie nimmst du das im Kontakt mit jungen Menschen wahr? Wieso distanzieren sich nicht nur, aber jetzt vor allem junge Menschen von der Kirche?
Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass inhaltliche Fragen bei jungen Menschen, ich sag mal unter 18 Jahren, eher im Hintergrund stehen. Also man denkt oft, dass das dass die Fragen nach Gleichberechtigung von Frauen oder nach der Repräsentation von verschiedenen Geschlechtern innerhalb der Kirche da sehr im Vordergrund stehen. Das ist, glaube ich, dann bei der älteren Generation über 18 so, aber bei den ganz Jungen ist das oft gar nicht bekannt und gar nicht präsent, sodass da eher so emotionale Zugänge ja irgendwie im Vordergrund stehen. Ja, also dass dann gesagt wird, ich habe da einfach keinen Draht zu, ich habe da negative Erfahrungen mitgemacht, ich habe da eine überalterte Gemeinschaft einfach erlebt. Ja, also dass diese Distanzierung von jungen Leuten eher von so subjektiven Erfahrungen herrührt.
Und ist das was du gern ändern würdest?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon mein Ziel irgendwo, Kirche und kirchliche Gemeinschaft da greifbar zu machen, über den Instagram-Account, aber auch durch meine sonstige Arbeit. Es ist schon irgendwie der Hintergrund dessen, ja. Also ich merke, das läuft über persönliche Beziehungen und deswegen versuche ich so eine eben zu ermöglichen.
Und dann letztendlich, was für eine Altersspanne sitzt bei dir im Gottesdienst?
Also je nach Zielgruppe eben, ne? Je nach Gottesdienst. Also in den klassischen Gottesdiensten ist es natürlich schon eine eher überalterte Gruppe an Gottesdienstteilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber es gibt eben auch Jugendgottesdienste und speziell gestaltete Angebote, bei denen dann eben jüngere Leute sitzen. Aber gut, das ist halt bei jedem Jugendseelsorger, jeder Jugendseelsorgerin so.
Und wie nimmst du das dann bei dir in der Gemeinde wahr? Wie gehen Menschen damit um, wenn jetzt plötzlich ein junger Priester vor ihnen steht?
Also ich merke schon, dass Gottesdienste, die speziell beworben werden und wo dann auch klar ist, da ist etwas Besonderes gestaltet und eben vielleicht auch jugendlicher und frischer und aktiver gestaltet, dass die besser angenommen werden als die klassischen Gottesdienste. Also würde ich quasi als positives Feedback quasi schon deuten, wenn da einfach mehr Leute kommen, oftmals auch eben aus umliegenden Orten. Das liegt nicht an meiner Person, aber einfach an der Gestaltung der Gottesdienste. Also ich glaube, dass Gottesdienste schon eine Zukunft haben, aber eben nicht, wenn sie runtergespult werden und als Massenangebot und in einem Standardformat zelebriert werden, sondern wenn sie eben gut gestaltet sind. Ja. Genau, also so. Quasi die andere Seite, eine kritische Einstellung dazu, dass da jetzt jemand Junges vorne steht, habe ich hier eigentlich eher selten erlebt. Also es gibt schon mal irgendwie einzelne Stimmen oder so, aber das ist jetzt nicht das, was mich dann groß belastet oder was die Mehrheit darstellen würde.
Was machst du denn anders als, ich sag mal, alte Priester?
Ich würde es auch gar nicht irgendwie nach Alter differenzieren. Also es gibt hier auch einige ältere Priester, die auch das Ganze ein bisschen lockerer gestalten und vor allem viele Leute in den Ablauf des Gottesdienstes mit einbeziehen wollen. Und das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die Leute heute anziehen. Ja, also wenn der Gottesdienst nicht eine Form hat, von der unter keinen Umständen abgewichen werden darf, sondern wenn er eben eine gewisse Lockerheit ausstrahlt und Themen des Lebens der Menschen irgendwie mit einbezieht, ja. Also es werden hier oft Geschichten erzählt, auch von Vorgängerkaplänen, die in den Predigten dann das erste Mal Bart Simpson oder irgendwelche Dinge aus dem Leben der Menschen erwähnt haben, was damals so revolutionär gewesen sei und so toll war und die Leute wären dann so gerne in den Gottesdienst gegangen. Und das ist manchmal irgendwie anekdotisch und manchmal kann ich darüber schmunzeln und denken, ja gut, heute ist das irgendwie Standard, also zumindest in den Gottesdiensten, die ich hier so erlebe. Und trotzdem ist es vielleicht das, was Gottesdienste ansprechender gestaltet, also dass man tatsächlich eben Themen aufgreift, die bei den Menschen, auch wenn das ein großer Begriff ist und man nie alle ansprechen kann, eine Rolle spielen.
Und jetzt in deiner Zeit als Kaplan, die du jetzt schon hinter dir hast, gibt es irgendwelche Veränderungen, Neuerungen oder Anpassungen, bei denen du gemerkt hast, die würden aus deiner Sicht jetzt der Kirche, wie du sie kennst, gut tun?
Also ich habe schon den Eindruck, dass wir in der Kirche, in der katholischen Kirche besonders, immer noch diese Denkweise haben, wir müssen möglichst viele Messen feiern, egal wie die dann gestaltet sind. Und ich glaube, dass es da ein Umdenken braucht in Richtung gut gestalteter und dafür vielleicht weniger Gottesdienste.
Wann war dann bei dir der Moment, an dem du entschieden hast, du willst Priester werden?
Also ich habe nach der Schulzeit, nach dem Abitur, in dem ich einen guten Religionsunterricht erlebt habe, schon so Interesse entwickelt an den Fragen des Glaubens und an Kirchenthemen und habe deswegen eigentlich so aus einem Interesse für diese Fachfragen mich für ein Theologiestudium entschieden. Da war aber noch nicht klar, ob ich jetzt Priester werden will oder einen anderen Beruf ergreifen möchte. Das war da ziemlich offen. Dann war ich in Jerusalem 8 Monate. Da gibt es so ein Studienprogramm für Theologiestudierende an der Domitio dort. Und als ich von dort wiederkam, da war dann irgendwie so die Entscheidung gereift zu sagen, ja, ich gehe jetzt irgendwie aufs Ganze. Ich möchte tatsächlich diesen Glauben so voll und ganz vermitteln und das quasi nicht irgendwie als Job betrachten, sondern als Lebensaufgabe, die mich eben komplett einnimmt. Ja, und dann wäre es natürlich immer noch offen gewesen, auch einen anderen Beruf einzunehmen innerhalb der Kirche, den man natürlich auch als Leidenschaft und als Aufgabe, die das ganze Leben inkludiert, verstehen kann. Aber für mich war dann, es ist halt eine subjektive Entscheidung, so das Gefühl da zu sagen, ja, ich mache das jetzt in der Form als Priester, als Kaplan, weil ich da Glauben und auch eine Anbindung an diese konkrete Kirche vermitteln und präsentieren kann. Da gibt es, glaube ich, wenig irgendwie objektive Gründe, die man nennen kann, sondern einfach eine Entscheidung, bei der ich gemerkt habe, das passt zu mir persönlich.
Aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schwer, mir vorzustellen, wie man in so jungen Jahren wissen kann, für immer und ewig, ein Leben lang Priester zu werden. Keine Familie, keine Kinder, so klassische Standardsachen eigentlich nicht.
Ja, es ist natürlich in gewisser Weise ein Wagnis, das in dem Alter zu entscheiden. Und es wurde dann in Gesprächen mit dem Bischof und so auch wieder immer wieder angesprochen. Also es ist jetzt nichts, in was man irgendwie hineingedrängt wird oder was man überstürzen sollte. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Ehe oder einfach ein Kind zu bekommen eine genauso gewagte Entscheidung ist, mit der man ein Leben lang klarkommen muss. Ja. Und wenn man sieht, wann heute eben Kinder geboren werden, in welchem Alter die Eltern sind, dann ist es ja auch ungefähr eben so mit 25, 26, wie es dann bei mir eben die Priesterweihe war.
Hattest du dann irgendwelche Alternativideen, was du werden willst, wenn du nicht Priester wirst?
Ja, also die klassischen Ideen, die es eben so im Laufe eines Theologiestudiums gibt, in den Bistümern, die jetzt nicht im ehemaligen Ostdeutschland sind, gibt es ja den Beruf des Pastoralreferenten. Das gibt es hier nicht, hier gibt es quasi den Gemeindereferenten, der aber ähnliche Aufgaben ausführt, das wäre eine Option gewesen. Ich konnte mir aber auch immer vorstellen, irgendwie Religionslehrer zu werden oder irgendwie in die Schule zu gehen. Ja. Und das versuche ich jetzt auch immer noch irgendwie zu beleben, indem ich zum Beispiel so eine Arbeitsgruppe, so eine AG im Gymnasium hier gegründet habe und da eben den Kontakt zu jungen Leuten im Raum der Schule suche.
Wie ist dann die Entscheidung in deinem Umfeld, bei deiner Familie, bei deinen Freundinnen und Freunden angekommen?
Also manche haben gesagt, haben wir doch schon immer gesagt. Ich habe jetzt am Wochenende erst gehört, wir haben dem Lukas ja schon in der 8. Klasse gesagt, dass er bestimmt mal Priester wird. Da denke ich manchmal, da kann ich mich jetzt gar nicht so direkt dran erinnern. Das ist die eine Reaktion. Und die andere Seite ist schon, ja, krasse Entscheidung, aber wenn er meint, dass es für ihn das Richtige ist, dann tragen wir ihn damit. So, ne?
Wie wird man dann eigentlich letztendlich Priester? Ist es eine Ausbildung oder du hast schon gemeint, Studium, studiert man das?
Also das fünfjährige Theologiestudium ist Voraussetzung, um Priester zu werden, gleichwohl es mittlerweile eben auch andere Möglichkeiten gibt, über einen sogenannten dritten Bildungsweg Priester zu werden. Und wenn man das ganz klassisch angeht, dann tritt man schon am Anfang des Studiums ins Priesterseminar ein. Das war jetzt bei mir nicht so, aber das wäre der klassische Weg. Dann wird man von seinem Bistum ein Jahr lang in ein sogenanntes Propädeutikum geschickt, wo man schon in das Leben als Priester oder ein geistliches Leben eingeführt wird. Danach kommen eben diese 5 Jahre Studium, in denen man an der Uni studiert und gleichzeitig parallel dazu Programm am Priesterseminar hat, was eben so praktische Dinge, Gebetsleben, Spiritualität betrifft. Und danach folgen eben noch 2 Jahre sogenannter Pastoralkurs. Da hat man ein Praktikum in einer Gemeinde, muss dort schon eine Prüfung in der Schule ablegen, muss schon verschiedene andere Prüfungen absolvieren und hat wochenweise immer mal wieder Blöcke an praktischer Ausbildung. Genau. Und bei mir war es eben so, dass ich erst nach dem 4. Studienjahr, also nach dem 7. Semester, nach dem 8. Semester ins Priesterseminar eingetreten bin. Dann also noch 2 Jahre dieses Studium mit paralleler praktischer Ausbildung im Priesterseminar hatte und dann diese 2 Jahre Pastoralkurs.
Wir haben dich jetzt so als stellvertretender Exot ja irgendwie eingeladen. Du bist 27 Jahre alt, glaube ich. Ja, du bist Priester, was ganz Besonderes. Bist du wirklich so einen Einzelfall? Gibt es so wenige deiner Art?
Ja, also in Deutschland kann man das schon sagen. Es gibt schon ziemlich wenige. Und von den wenigen sind auch diese Ausbildungswege oder Berufungswege ganz individuell. Also es gibt immer mehr, bei denen dieser klassische Ausbildungsweg so nicht zutrifft, sondern die sich ja später dazu entscheiden oder ja, genauso eben auch, die sich schon mal dazu entschieden haben und dann aber von diesem Weg wieder abweichen.
Und warum denkst du, ist das so? Warum gibt es da nur so wenige?
Naja, es hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass die Zahl der Glaubenden und besonders der eben auch aktiv praktizierenden Glaubenden in Deutschland einfach stark rückläufig ist. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Dann spielt aber auch mit rein, dass natürlich das öffentliche Standing und die Reputation der Kirche eben gerade nicht die beste ist. Und dass es, wenn man dann sagt, ich möchte Priester werden, auch viel schwerer ist, das durchzusetzen. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass das früher eben in so einer Familie nicht nur akzeptiert war, sondern sogar gefördert wurde, dass man gesagt hat, ja, ist doch toll, wenn einer unserer Söhne Priester wird, während das heute schon eine große Argumentationsleistung und große kommunikative Anstrengung braucht, um das zu rechtfertigen, sowohl im Familien- als auch im Freundeskreis.
Für mich sind irgendwie so Priester, Pfarrer, Bischof, Papst, wer auch immer, so alle Weihämter in der Kirche, so, ich würde für mich repräsentieren die so das Maximum an Glauben, was man haben kann. Ich stelle mir mal vor, das sind die Menschen, die am stärksten und am überzeugendsten glauben. Und jetzt sitzt du hier vor mir, wie glaubt ein Priester?
Also ich verstehe das Priesteramt, wie vielleicht alle Ämter in der Kirche, einfach als eine spezifische Aufgabe, die aber immer durch andere ergänzt wird. Und würde halt nicht sagen, dass es da mehr Glauben gibt, dass es irgendwie ein stärkerer, intensiverer Glaube ist, sondern dass es eben, wie gesagt, einfach eine Aufgabe ist. Natürlich gehört beim Priestersein dazu, dass man bestimmte Gebete so im Tagesablauf betet. Ich würde eben nicht sagen absolviert, so verstehen es eben manche. Und dass man schon auch eine innige Beziehung einfach zu Gott pflegt. Aber auch das ist halt bei Priestern genauso individuell wie bei allen anderen Menschen auch. Ja.
Wie sieht dein Alltag als Priester aus?
Also mein Alltag ist auch sehr individuell. Zumindest hier in meiner Pfarrei ist es so, dass ich über meinen Terminkalender sozusagen selbst wache, selbst Termine annehme für verschiedene Gespräche, für Vorbereitung von Gottesdiensten, für das Treffen mit Jugendgruppen, mit denen man entweder was vorbereitet oder einfach nur etwas durchführt, für alles Mögliche. Und deshalb sieht mein Alltag oft so aus, dass ich morgens auf den Kalender schaue und gucke, was steht denn heute alles an, was habe ich mir denn alles eingetragen für diesen Tag. Ja, es ist, glaube ich, fast vergleichbar mit dem Alltag eines Studierenden, einer Studierenden, die sich ja auch dann irgendwie selbst den Alltag managt. Ne? Das kann eine Überforderung sein, das kann auch dazu führen, dass man zu viel annimmt, weil man niemanden enttäuschen will, wenn Anfragen kommen für Hochzeiten, Taufen und so weiter. Kann auf der anderen Seite aber auch dazu führen, und da gibt es, glaube ich, in unserer Kirche auch viele Priester und insgesamt pastoral Angestellte, die das ein bisschen ausnutzen und deswegen fast gar nichts tun, weil sie sagen, ja, ich kann ja selbst gucken, was ich leisten kann und was nicht. Und für mich bedeutet das, ich kann relativ wenig leisten. Das kann in beide Richtungen gehen.
Kommst du selber eigentlich aus einer christlichen Familie?
Ja, ich komme aus einer christlichen Familie. Ich komme ja hier aus einer Region, in der die katholische Kirche schon irgendwie zum gesellschaftlichen Leben dazugehört. Und da war es in unserer Familie und ist es bis heute schon Standard, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, vor dem Essen oder am Abend zu beten. Das habe ich aber nie als irgendwie so, so als Abgrenzungsmerkmal zu anderen Familien erfahren. Klar war es so, dass innerhalb meiner Schulklasse jetzt nicht alle irgendwie gläubig waren oder es so stark praktiziert haben, aber ich habe mich da trotzdem jetzt nicht als den krassen Exot erfahren. Also es wurde schon irgendwie auch als normal wahrgenommen.
Und wie hat sich das dann entwickelt? Was würdest du jetzt so sagen, ist für dich, wie fühlt sich für dich jetzt der Glauben an? Was ist für dich da das Wichtige?
Also ich würde sagen, dass es tatsächlich irgendwo auf diese individuelle Beziehung, die man zu Gott aufbauen kann, ankommt. Und ich bin mir bewusst, dass das eine umstrittene Position ist, dass Religion und Glaube immer auch irgendwie einen sammelnden Charakter hatte und hat, dass das auch irgendwie eine gesellschaftsintegrierende Funktion besitzt, wenn man eben in einer christlichen Familie oder einem christlichen Dorf aufwächst und da alle gemeinsam zu einem Gottesdienst gehen, alle gemeinsam bei Beerdigungen dabei sind und einfach als Gemeinschaft agieren. Aber ich glaube eben auch, dass dieses gemeinschaftszentrierte Glaubensbild heute nur noch beschränkt wirken kann, weil Menschen sich eben individuelle Wege suchen und deswegen Glaube oft nur dann Bestand haben kann, wenn sich Menschen individuell und aktiv dazu entscheiden.
Ich bin, als ich deinen TikTok-Account durchgegangen bin, auch noch auf ein zweites Video gestoßen, was ich ganz spannend fand. Und zwar hast du dich da drin darüber aufgeregt, dass Menschen Dinge sagen wie, das steht doch so in der Bibel, das ist doch so, Gott hat das doch so gesagt, sowas. Und da habe ich mich gefragt, was stört ein Priester, der ja irgendwo das Wort Gottes vermitteln will? Was stört ein Priester daran, wenn man die Bibel wortwörtlich nimmt, wenn man da so kleinlich ist?
Tja, solche Aussagen wie Gott hat dies und jenes gewollt, empfinde ich immer ein bisschen als eine Selbstüberhöhung. Also da sagt jemand, ich beanspruche zu wissen, was Gott will oder wie ein biblischer Text etwas meint und so weiter. Dabei kann ein einzelner Mensch doch Gottes Willen niemals letztendlich erfassen, sondern jeder und jede von uns begreift immer nur einen Teil von Gott und einen Teil von dem, was er will. Wir verstehen manches, aber wir missdeuten eben auch vieles. Und deshalb ist es mir immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass niemand den endgültigen und absoluten Willen Gottes erkennen kann, dass niemand sagen kann, ich habe aber recht und du nicht. Ich habe erkannt, was Gottes Wille ist und du nicht. Kein Mensch kann das behaupten, sondern man muss immer auch offen bleiben für andere Deutungen von biblischen Texten, aber eben auch offen bleiben für andere Deutungen des Willens Gottes.
Stehst du dann andersherum hinter all dem, was die katholische Kirche sagt?
Tja, wer ist denn die katholische Kirche? Also letztlich bedeutet ja schon das Wort katholisch übersetzt sowas wie allumfassend, also letztlich vielfältig. Und natürlich ist es auch in der Realität so. Also die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche besteht aus über 1 Milliarde Menschen, die alle unterschiedliche Meinungen und Positionen haben. Was sie alle vereint, ist, dass sie an Jesus Christus glauben, dass er Gott ist. Und speziell die Katholikinnen und Katholiken verbindet natürlich noch mehr. Aber ich glaube, dass man diese Punkte, die alle katholisch Glaubenden vereint, nicht so eindeutig zusammenfassen kann, sondern das sind immer Punkte, die katholische Identität prägen und sich langsam herausbilden, quasi im Leben von Katholikinnen und Katholiken. Und dann sagen sie irgendwann, ja, das ist typisch katholisch, das hat sich so herausgebildet. Und hinter all diesen Dingen, die also die katholische Kirche als vielfältige Gemeinschaft sagt, stehe ich natürlich. Ja. Gleichzeitig, und darauf willst du jetzt vielleicht hinaus, gibt es natürlich auch ein Lehramt in Rom, das für sich beansprucht, für diese Identität der katholischen Kirche zu sprechen. Und auch da sage ich, ja, stehe ich dahinter. Das braucht es. Es braucht immer wieder so Zusammenfassungen des Glaubens, die sich weltweit und vielfältig herausgebildet haben. Wenn dann allerdings dieses Lehramt Aussagen formuliert, die komplett gegen das stehen, was die allermeisten Glaubenden denken, dann fällt es mir schon schwer zu sagen, das ist katholisch, das ist das typisch katholische, weil es das dann de facto nicht ist. Also dann wird von oben herab beansprucht, das Katholische auszusprechen, die katholische Identität zu bilden, aber es ist dann eigentlich nicht das, was sich unter 1 Milliarde Gläubigen herausgebildet hat. Das ist dann vielleicht römisch, aber nicht katholisch.
Wir haben es vorhin schon so kurz mit der Familie und mit den Kindern angesprochen. Du hast dich ja durch dein Priestersein zum Zölibat verpflichtet. Und ich würde mal behaupten, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Zölibat so ziemlich eigentlich der umstrittenste Punkt am Priestersein ist. So, damit fremdeln viele Menschen, man stellt sich das irgendwie mal ganz, ganz komisch vor. Und es wird ja auch von vielen, vielen Seiten kritisiert. Und jetzt hast du dich mit 27 Jahren, sogar noch jünger, ja freiwillig dazu verpflichtet. Du lebst im Zölibat. Was sagst du denn ganz persönlich dazu? Wie nimmst du das wahr? Stört dich das?
Ja, die Zölibatsverpflichtung ist ja sicher bei vielen Priestern so der Punkt, über den man am meisten nachdenkt, bevor man Priester wird. Ich muss aber auch sagen, mich persönlich jetzt so nach fast 2 Jahren auch als Priester oder natürlich schon länger auch, man verpflichtet sich ja schon mit der Diakonweihe dazu, eröffnet mir das vor allem auch Freiräume. Also ich empfinde es weniger als Einschränkung, sondern eher als Freiraum. Kurz gesagt, meinen aktuellen Lebensstil zu führen, wäre nicht möglich, wenn ich Frau und Kinder hätte. Also es wäre de facto nicht möglich. Ich bin fast jeden Tag von früh bis spät unterwegs. Gut, auf Instagram kann man das ja vielleicht verfolgen und da melden mir auch manche Leute zurück, ja, also so wie du diesen Job, diese Berufung ausfüllst, so geht das halt wirklich nicht noch, wenn man doch quasi sich auch um eine Familie kümmern müsste und wollte. Ja, da wäre einfach kein Platz für noch mehr Privatleben. Aber natürlich kann ich mir auf der anderen Seite ganz objektiv auch ein Priester sein, Priesterleben mit Familie, mit Frauen und Kindern vorstellen. Ich kann mir prinzipiell vorstellen, dass die Zölibatsverpflichtung für Priester irgendwann nicht mehr so gilt, wie das heute ist, dass das mal verändert wird. Ich bin mir aber auch bewusst, dass das Priesterbild sich dann total verändern würde. Also vor allem müssten sich die Gläubigen in den Gemeinden umstellen. Also zumindest hier in so einem ländlichen Gebiet, da ist es schon so, dass von Priestern ziemlich viel erwartet wird, auch viel Präsenz bei irgendwelchen Dorffesten und so weiter erwartet wird. Und das geht halt alles nicht mehr, wenn es eine größere Anzahl an verheirateten Priestern gibt. Also natürlich geht es zum Teil und so, aber ich glaube, es ist eine Illusion zu denken, dass es einfach so weiterginge wie bisher. Es würde schon das Priesterbild von Grund auf verändern und es müssten sich vor allem eben auch die Glaubenden vor Ort umstellen. Und ich glaube, die Leute, die dann immer fordern, ja, Zölibat soll abgeschafft werden, die reflektieren das zu wenig, dass sie sich nämlich selber am meisten umstellen müssen. Aber möglich, für möglich halte ich es durchaus.
Lieber Lukas, du darfst jetzt zum Ende des Gesprächs noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Zitat, ein Spruch, ein Impuls, irgendetwas, was du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchtest.
Ja, also ich glaube, dass wir nicht nur über die negativen Seiten der Kirche nachdenken sollten. Das ist auch wichtig, aber dass wir das nicht nur tun sollten, sondern dass wir eben auch darüber sprechen und reflektieren sollten, was uns Freude macht, so als Glaubende. Und dass wir darüber auch mit anderen sprechen sollten. Und deshalb vielleicht ein 11. Gebot Leute, seid glaubensfroh, lebt das am Glauben, was ihr toll findet und steckt andere mit dieser Freude an.
Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabriservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11. Oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabriservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.